Radio 1.
Für mich und nicht nur für mich ist sie der Star dieses Festivals zu sehen in zwei Wettbewerbsfilmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und gefeiert in beiden Filmen. Freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Sandra Hüller. Hallo Sandra, grüß dich.
Hallo Knut.
Sandra, du hast ja Cannes-Erfahrung, ist ja nicht das erste Mal. Und gerade Toni Erdmann war ja auch eine der Lieblingsfilme des Publikums damals und der Kritiker und Kritikerinnen. Aber ich denke mir jetzt, in diesem Jahr ist es doch nochmal was anderes, weil es ist so selten, dass man das Glück hat, in zwei Filmen völlig unterschiedlich zu zeigen, was man drauf hat.
Ja, aber es hört sich so ein bisschen an, als hätten wir die Filme für Cannes gemacht, damit wir beide Filme da reinkriegen. So war es natürlich nicht. Die waren zwar zeitlich miteinander verbunden, auch durch Sissi und ich und Frauke Finsterwald. Das war so wie ein langer, langer Komplex. Und ich muss dir auch sagen, ich kann mich an wenig erinnern vom ersten Mal, weil das so rauschhaft war. Ich auch noch viel jünger und weniger bewusst oder was weiß ich. Ja, ich empfinde das auch als sehr besonders und bin wahnsinnig dankbar und glücklich, dass wir das hier so machen können, wie das jetzt läuft gerade.
Der erste Film, in dem wir dich gesehen haben, also Zone of Interest von Jonathan Glazer, ist ein Film, der hat mich bis in die Träume verfolgt. Das muss ich wirklich sagen, ich bin den nicht mehr losgeworden, wegen seiner Strenge, seiner Klarheit, seiner Unbedingtheit. Also die Geschichte des Ehepaares Höss, er der Auschwitz-Kommandant, du seine Frau, in diesem Haus direkt an der Mauer zu Auschwitz. Der Film hat eine solche Kraft, gerade weil er so zurückhaltend ist, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, auch beim Spiel, es musste absolut präzise sein, absolut genau. Und bei dir habe ich auch das Gefühl, dass jeder Satz absolut sitzt mit dieser ja auch erschreckenden Genauigkeit. Wie hast du diese Rolle für dich hergenommen?
Da muss ich ja echt widersprechen, das war nicht so. Dadurch, dass es ja die Sprachbarriere gab, Jonathan Glazer kein Deutsch spricht, zwar Lukas Feigelfeld uns total geholfen hat, also auch ihm, der ist ja selber auch Regisseur und der war sozusagen der Sprachbeauftragte, der Jonathan immer gesagt hat, wie wir das jetzt spielen, gab es da nicht so eine Präzision. Ich fand das auch ehrlich gesagt ähnlich wie wenn man in einer anderen Sprache spricht. Wenn man eine Figur spielt, die man nicht mag, ist man auch irgendwie freier. Also mir geht es so. Die Präzision war glaube ich, wirklich eher in der Kamera, was heißt Führung, es war ja ein Setup, in dem wir uns bewegt haben oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich besonders präzise gearbeitet habe, wirklich nicht, sondern es war wirklich sehr momenthaft und wirklich, wir waren ja alleine in diesem Haus, das Team war in einem anderen, in einem Bungalow über den Hof, also es dauerte auch immer eine Weile, bis dann das Team kam, um mit uns zu sprechen, wenn eine Aufnahme beendet war. Aber mir erscheint zum Beispiel die Sprache wahnsinnig flapsig, zum Beispiel. Flapsiger, als ich gedacht hätte, dass ich sie wirklich benutzt habe.
Vielleicht kommt dieser Eindruck von Präzision, ich bleib dabei.
Ja,
weil mich das wirklich fasziniert hat, dieser Eindruck daher, dass deine Haltung zu der Figur so klar ist. Also dieses, was du flapsig nennst, würde ich eher nennen, so das Alltägliche. Wir wissen, da passiert was Grauenhaftes auf der anderen Seite der Mauer und sie verrichtet all diese Dinge, die sie für wichtig hält, wo sie sich auch sehr ernst nimmt und sehr wichtig findet. Ich habe immer das Gefühl, du weißt genau, wie du dich zu dieser Figur verhältst.
Ja, das ist so, ja. Also, es gab keinen Wunsch von mir, Hedwig Höss zu spielen. Die stand jetzt nicht auf meiner Liste. Und die Entscheidung, das zu tun, hat tatsächlich eher mit dem Ansatz von Jonathan Glazer zu tun, der wirklich versucht hat, nicht einen Holocaust-Film zu machen mit denselben Zutaten, die man kennt und auch denselben emotionalen Wegen, die man da durchgeht, derselben Art, Kostüme herzustellen und sich darin auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen oder so. Das hat schon eher damit zu tun. Und unsere Hauptarbeit bestand eigentlich darin, all diese Dinge, die ja dort stattfinden, wir wussten auch, die werden später hinzugefügt, all das auszublenden. Auszublenden, wo wir sind, auszublenden, welche Verantwortung wir haben, auszublenden, was diese Leute jeden Tag zu verantworten hatten. Sondern wirklich einfach durchgehen. Und dass dadurch entsteht vielleicht so eine Art von Härte oder Kälte oder sowas, weil dafür muss man sich halt konzentrieren, klar.
So was da entsteht für mich, kann das nur sagen, ist eben eine Innenansicht auch von korrumpierter, entmenschlichter Macht. Denn alles, was der Alltag an Banalitäten gibt, findet ja immer statt vor dem Hintergrund des Rauches, des Feuers, des Wissens. Und sie weiß genau, was da passiert.
Ja, sie weiß das. Gibt's ja. Ist auch dokumentiert.
Ja, das weiß sie. Also insofern ist es für mich, um jetzt vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen von der Ferne, ein Film über das, was Macht mit Menschen macht. Und sie genießt das ja auch sehr, die Königin von Auschwitz zu sein.
Sie genießt das und das hat aber, also wenn man das psychologisieren möchte, das kann man mal, ich finde, so Erklärungen sind immer keine Entschuldigungen. Jeder Mensch kann sich entscheiden, wer er sein will und in welchem Umfeld und welche Taten er begeht. Also der Versuch dieser Menschen, sich zu erhöhen, indem sie andere erniedrigen, töten, diese ganzen Verbrechen, die sie begangen haben oder unterstützt haben in Hedwigs Fall, kann ja nur daher kommen, dass man selbst sich selbst für nicht so besonders hält. Man muss besonders werden, aber eben nur durch die Gewalt anderen gegenüber. Und da ist man eigentlich schon beim Kern. Das ist es, worum wir uns kümmern müssen, jeden Tag. Jeden Tag aufmerksam darauf sein, wann machen wir Sachen, um uns besser zu fühlen und die anderen sind egal. Diese Verantwortung oder so, ich glaube, darum ging es auch Jonathan sehr.
Dieser Film lebt nicht zuletzt, finde ich, von der Distanz. Du hast ja gesagt, also ihr wusstet oft auch gar nicht, wo die Kameras stehen und spielt erstmal alles. Es gibt ja, glaube ich, so gut wie keine Großaufnahmen. Es ist wirklich eine distanzierte Sicht. Das macht ihn so eindringlich ganz anders. Der zweite Film, in dem du zu sehen bist, also hier im Wettbewerb, Anatomie eines Falls, französischer Film. Da sprichst du auch eine andere Sprache, also Englisch und Französisch. Der wiederum zieht uns richtig rein, fand ich. Und man denkt auch ständig mit. Es ist auch ein Kriminalfilm. Letztlich geht es auch um die Frage, ist die Schriftstellerin, die du spielst, die Täterin, hat sie ihren Mann auf dem Gewissen oder nicht? Und ich denke mir, auch das ist dann wieder ein großer Reiz. Letztlich hat er, neben allem anderen, was er auch hat, sowas von einem typischen Agatha Christie Whodunit.
Ja, erstmal schon. Aber wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass es die Frage eigentlich, also die Frage lässt sich auch nicht beantworten. Ich habe sie auch nicht beantwortet bekommen von Justine, ob sie es war oder nicht. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es eigentlich darum geht, was wir anderen Leuten zutrauen. Auch was wir Frauen zutrauen in bestimmten Positionen, also erfolgreichen Frauen oder so. Wie wir über andere denken und wie wird unser Denken über andere beeinflusst von anderen Fakten, die wir plötzlich über sie wissen. Also was macht zum Beispiel der Fakt, den ich für ziemlich normal halte, aber für manche Leute beunruhigend ist, dass sie bisexuell ist. Das ist ein großer Punkt im Prozess, wo man sich fragt, ja und? Ja, aber für manche Leute ist das halt ein Ding. Aha, das ist jemand, dem können wir nicht vertrauen. Leider ist es ja immer noch so, ne, dass viele Leute so denken, nicht greifbar. Und sich dann vorzustellen, was passiert denn mit so einer Familie oder so einem Paar, dass da so auf diese Art und Weise auseinandergenommen wird? Was bleibt denn da eigentlich noch übrig? Kann da überhaupt irgendwas richtig gelaufen sein, wenn sowas passiert und so weiter?
Was neben der Krimi-Handlung der großen Frage ist, war sie es nicht? Hat sie diesen Mann aus dem Fenster gestoßen? Hat er sich umgebracht? All diese Dinge werden verhandelt. Ist eine Sache, die mich noch zum Schluss interessieren würde, die vielleicht dann auch wiederum mit der Künstlerin zu tun hat, die du bist. Nämlich, es geht ja auch immer darum, was beute ich aus für meine Darstellung. Sie ist offenbar so eine autofiktionale Autorin wie Annie Arnaud, die dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Und das ist eigentlich für mich so das Grundthema des Films. Immer zu überlegen, vielleicht stimmt das ja auch alles gar nicht, was wir sehen. Vielleicht ist das alles in ihrem Kopf und der nächste Roman.
Ja, aber klar, kann man sich alles ausdenken. Ja, sicher. Diese Frage, ist es wirklich wahr, was der jetzt sagt? Oder wer ist die Person wirklich? Oder so. Ich erinnere mich an genau dieselben Fragen. Beobachte so wahnsinnig gern Leute und so. Und dann ja, macht das Spiel natürlich umso mehr Spaß. Und vielleicht ist es eben genau diese Frage, woran erkenne ich denn, ob jemand die Wahrheit sagt? Und gibt es einen Unterschied zwischen einer justizialen Wahrheit und einer echten Wahrheit, einer empfundenen Wahrheit? Können mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren? Ich glaube, ja. Müssen die sich bekämpfen? Muss man sich für einen entscheiden? Ich glaube, nein und so weiter. All diese Dinge sind da präsent und deswegen ist der Film so reich und unterhaltsam.
Und es gibt neben all den Wahrheiten, die du genannt hast, natürlich auch die künstlerische Wahrheit, die genau. Sowieso unanfechtbar ist. Weil was man genau. Sich ausdenkt, wenn es gut ausgedacht ist, dann ist es überzeugend und irgendwie auch wahr. Sandra, herzlichen Dank für das Gespräch. Zweimal Sandra Hüller in Cannes. Es ist schon eine kleine Sensation. Es war schön, mit dir zu reden.
Noch eine
schöne
Dank,
Zeit
Knut.
Dir. Danke, Sandra Hüller.
Ja, dir auch.